Ideenfänger-Podcast. Der Politik-Podcast der Union-Stiftung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ideenfänger. Heute begrüßen wir bei uns Professor Dr. Peter Heck ganz herzlich. Professor Heck ist Jahrgang 1962 und Professor für angewandtes Stoffstrommanagement am Umweltcampus Böckenfeld. Er hat zum Thema Taiwan vom Wirtschaftswunder zur ökologischen Krise promoviert und seit 2001 ist er Gründer oder praktisch Gründungsdirektor des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement, kurz IFAS. Herr Professor Heck, herzlich willkommen im Ideenfänger-Podcast.
Vielen Dank.
Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Klimanotstand und Kommunen. Herr Professor Heck, Saarbrücken hat letztes Jahr den Klimanotstand im Juni ausgerufen. Was bedeutet denn das konkret?
Das bedeutet konkret, dass alle Handlungen der Stadtverwaltung, auch eigentlich alle Handlungen des Parlaments, auf Klimawirksamkeit geprüft werden und möglichst so modifiziert werden sollen, dass sie klimafreundlich sind. Das ist also ein relativ hehrer Anspruch, der in der Realität des kommunalen Handels eben schwer umzusetzen ist, aber ich finde, es ist ein gutes Zeichen, was bei vielen Menschen, die noch nie so wirklich darüber nachgedacht haben, was im Moment so passiert, vielleicht einen Gedanken auslöst, der ein bisschen in Richtung geht, ja, ich kann die kleinen Dinge auf jeden Fall schon mal machen, es gibt ja viele kleine Dinge, die man leicht machen kann und kann mich mit den großen Dingen vielleicht schon mal beschäftigen. Insofern als Zeichen, richtig, sich da viel davon zu erwarten, denke ich, das wäre sehr naiv.
Jetzt ist ja das Thema Klimawandel, Klimadebatte, Greta Thunberg ist ja in aller Munde. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Stück weit überzogen, die Debatte?
Debatte ist vielleicht vom Stil her überzogen, weil sie langsam auch sehr hysterisch wird. Von den Fakten her, muss ich sagen, ist sie gerechtfertigt, weil wir arbeiten sehr viel auch weltweit. Wir haben viele Projekte in Afrika, wo wir Jahrhundertdürren haben, die wir hier gar nicht wahrnehmen. Wir haben große Verschiebungen in den Klimaregimen. Die denken, dass die Permafrostböden tauen mittlerweile. Das ist so einer der Tipping Points der Klimadiskussion. Also wenn die wirklich dauerhaft tauen und dann Methanemissionen freisetzen, dann wird es sehr schwer für die Menschheit, das Rad zurückzudrehen. Davor haben wir uns eigentlich immer gefürchtet. Das heißt, wenn wir noch was tun wollen, also aktiv eingreifen wollen, das menschliche Gestalten noch möglich machen wollen, dann müssen wir jetzt was tun. Die Diskussion darüber, das habe ich auch immer schon gesagt, ich mache das seit 30 Jahren, wird halt umso hektischer und irrationaler, je mehr diese Katastrophenszenarien, wenn wir auch mal Australien denken, in unser näheres Umfeld drücken. Ich muss gar nicht nach Australien gehen, wir haben jetzt den zweiten super trockenen Sommer in Deutschland gehabt. Ich habe auch ein eigenes Wasserkraftwerk, ich habe auch eine kleine Schafherde. Und wenn sie dann im Hunsrück, der sich sehr feucht ist, quasi kein Futter für die Tiere haben im Sommer und zukaufen müssen, oder wenn ihre Wasserturbine das halbe Jahr nicht läuft, die seit 400 Jahren dort ist, na, dann merken sie, dass die Systeme langsam sich ändern. Es ändert sich was und die Landwirte kriegen das schon lange mit, Städter kriegen es mit durch mehr Sonnentage fürs Freibad. Nehmen das vielleicht gar nicht mal negativ wahr, aber Systeme ändern sich und wir müssen uns langsam Gedanken machen, ob wir die Veränderungen so akzeptieren können und wollen oder ob wir aktiv dagegen arbeiten. Das Schöne ist ja, ich muss das dazu fügen, weil ich sage immer auch in meinen Vorträgen, dass wenn es den Klimawandel nicht gäbe, an den ich wirklich glaube und ich glaube auch, dass wir noch etwas daran modifizieren können, also wenn es ihn nicht gäbe, dann müssten wir trotzdem gewisse Dinge tun, zum Beispiel fossile Energien durch eigene ersetzen, weil das auch eine Art Innovationsinitiative für den Standort Deutschland wäre. Wir müssen in Deutschland immer innovativ sein. Wir haben nur Ressourcen, wir haben nur Geld und Menschen, Geld und Hirn, keine Ressourcen. Das heißt, wir müssen permanent Innovation, Denken, Kreativität mit Geld zusammenbringen. Das muss ein tägliches Geschäft sein, wenn wir unser Lebensniveau, unseren Lebensstandard halten wollen. Und dafür ist die Investition in den Ersatz von importierten Rohstoffen, nicht nur Energie, auch andere Dinge, das permanente Suchen nach Substitution, für mich etwas Grundlegendes meiner Arbeit als Stoffstrommanager. Und dafür, ich glaube an den Klimawandel, ich finde auch, es ist wirklich dramatisch. Die Debatte wird zunehmend hysterisch, weil eben immer mehr Menschen mitmachen, die es auch nicht wirklich sachlich einordnen können. Und das ist schade, aber das können wir nicht vermeiden. Aber in der Sache, denke ich, begründet.
Mhm. Jetzt hat ja die Europäische Union den Green Deal ausgerufen, die Kommission, neue Kommissionspräsidentin. Können Sie uns da was dazu sagen, was das bedeutet?
Ja, es sind ja diese 3.000 Milliarden Euro, die avisiert sind, in den Raum gestellt sind von unserer neuen Kommissionspräsidentin, was zunächst einmal eine schöne Zahl ist, weil damit kann man jetzt wirklich über einen Umbau nachdenken, auf ganz Europa bezogen. Sie wissen ja, in Deutschland Energiewende, Komplettumstellung sind ja auch ungefähr so, ja, 1.000 Milliarden, eine Billion, ne? In Deutschland umbaut, gibt es verschiedene Zahlen dazu. Das heißt, das ist schon mal nicht schlecht. Wobei das Geld ja nur teilweise aus Mitteln der EU-Kommission kommt. Das ist so eine Mischung wie beim Juncker-Deal. Man sagt, wir geben gewisses Geld in den Markt und reizen damit Private an, in Projekte zu investieren. Ne? Es gibt so eine Schwellenbezuschussung, die dann quasi den Markt dazu anreizt, zu finanzieren. Ich finde es gut als Signal, gerade wo sie neu bei der Kommission, ich sage, das ist ein Schwerpunkt für uns. Aber auch sie sagt ja, wenn Sie genau hinhören, natürlich haben wir ein Klimaproblem, aber eigentlich haben wir auch ein Innovationsproblem in Europa. Eingeklemmt zwischen Amerika und China, die beiden bestimmen eigentlich alles, was funktioniert, was läuft, im IT-Bereich, jetzt auch im Mobilitätsbereich, was Chinesen angeht. Und die Europäer müssen langsam mal eine eigene Innovationsinitiative starten. Und ich denke, Frau von der Leyen will da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nämlich unser Klimaproblem bearbeiten, positiv gestalten und dabei Innovationen in Europa möglich machen. Und das, denke ich, wäre auch für Deutschland sehr gut, weil Deutschland hier sehr viel zu liefern hat, sehr viel beizutragen hat. Noch Gott sei Dank, wir könnten also davon wirklich überproportional profitieren.
Wenn man das Ganze jetzt mal auf Städte und Gemeinden runterbricht, wie können dann Kommunen vom Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel auch profitieren? Was kann man da konkret tun?
Ja, Nachhaltigkeit und Klimawandel sind ja so zwei große Themenkomplexe, die man eigentlich separat diskutieren müsste. Jetzt ist aber Klimawandel ja, oder Klimaschutz ja eins der 17 Nachhaltigkeitsziele, der 17 SDGs. Das ist ja so eine Nachhaltigkeitsplakette, gehört also da rein. Nachhaltigkeit geht ja viel weiter. Das wäre also etwas, was ein neuer abendfüllender Podcast wäre oder noch eine neue Veranstaltung. Da gibt es ganz viele Bereiche, wo Kommunen profitieren können von nachhaltigen Städten bis hin zu besserer Mobilität und besserer Versorgung von alten Menschen oder besserer Bildung für junge Menschen, also ein Riesending. Kostet allerdings teilweise Geld, das ist nicht alles selbstfinanziert. Im Klimaschutz wiederum, wenn ich unter Klimaschutz verstehe, eine Dekarbonisierung der Gesellschaft, also eine Substitution fossiler Energien und ich davon ausgehe, dass wir gerade hier im Saarland jetzt auch schon nicht mehr mit eigener Steinkohle arbeiten und denken, mit importierter, wenn überhaupt, dann hat das für mich einen unheimlich großen Reiz. Wenn Sie denken, dass in Deutschland je nach Öl- und Gaspreis, nach Kohlepreis, wir jetzt zwischen 80 und 100 Milliarden Euro im Jahr ausgeben, um fossile Energien zu importieren. Der größte Teil dieses Geldes ist eine Wertschöpfung, die nicht in Deutschland stattfindet. Das heißt, davon hat der deutsche Steuerzahler wenig, davon hat der deutsche Beschäftigungsmarkt wenig und davon hat auch das deutsche Handwerk wenig. Wenn wir jetzt mal Klimaschutz als Abschied von diesen Importen ansehen und sagen, das machen wir jetzt mit unseren Kommunen, Kommunen auf ihren Dächern, Kommunen in ihren Wasserwerken, Kommunen in ihren Abwasserwerken, ja, sie können Abwasser reinigen und Energie damit produzieren. Wir haben so eine Anlage gebaut in der Nähe von Kaiserslautern. Das heißt, Sie können einen Kostenpunkt der Kommune in einen Einnahmepunkt verwandeln. Das ist nur eine Investition, aber Geld haben wir ja noch. Wir haben ja noch Geld und müssen es eigentlich auch vernünftig platzieren. Wenn man das alles macht, was eine Kommune kann, in ihrem Beritt, und dann den Schritt weitergeht in die Unternehmen, die Kommune ansprechen können, in die Landwirtschaft, die von der Kommune angesprochen werden können, und an die Bürger, dann entsteht ein Rieseninvestitionspotenzial, ein Riesenportfolio. Wir haben das alles ausgerechnet für einige Landkreise und Städte und Gemeinden. Das ist eines unserer Tagesgeschäfte. Gibt es Bundesprogramme dafür, sowas zu tun. Es entsteht eine Rieseninvestition, der dann quasi einer Einnahmesituation entgegensteht durch eingesparte Energiebezugskosten, durch Verkaufserlöse von Energie an Dritte, durch eingesparte Entsorgungskosten, durch Geld, was wir für Rohstoffbezug an Landwirte zahlen, wenn ich an Biogasanlagen denke oder an Holz aus unseren Wäldern, entsteht eine ganz neue Regionalökonomie. Eine richtig neue, die kann man auch genau messen. Weil bei erneuerbaren Energien, bei Dekarbonisierung können wir sehr präzise sein, weil wir 80-90% der Kosten bei den Erneuerbaren sind in der Regel Kapitalkosten. Wir haben ja keine Brennstoffkosten, wir haben Wartungskosten. Das heißt, da wird sich, wenn Sie einen langfristigen Finanzierungsvertrag haben mit einer Bank, dann können Sie für 20 Jahre 90% Ihrer Kosten genau fixieren. Das heißt, wir können es dafür sehr genau rechnen, können auch die Wiederbeschaffung einer Anlage rechnen und können dann bis 2050 hochrechnen, was die neue Regionalökonomie an neuem Geld in einem konkreten Betrieb wie einem Landkreis oder einer Kommune lässt. Wie viel Geld bleibt da? Mehr Geld, neues Geld. Wenn das zu abstrakt ist, vielleicht ein Beispiel. In Saarbrücken haben wir viele Bürger ganz normale Warmwasserheizungen, die meisten wahrscheinlich noch, betonen das deswegen, weil es nicht in jedem europäischen Land so ist. Die Heizungen sind Zentralheizungen, das heißt, da wird Warmwasser im Haus immer umgepumpt im Winter, da läuft eine kleine Pumpe, die pumpt immer Wasser, ne, in die Radiatoren. Mhm. In Deutschland im Schnitt sind 90% dieser Pumpen sehr alte und sehr dumme Pumpen. Die verbrauchen 400 Kilowattstunden im Jahr, ne, und da hat man halt über 100 Euro Stromkosten im Jahr. Ne, und man könnte über die Investition in eine neue Pumpe, die in Deutschland produziert wird, über Wertschöpfung sprechen, könnte man die Energieverbräuche um 90% senken. Die Pumpe kostet 300 Euro. Ich habe noch 10% Reststromkosten. Das heißt, ich habe statt 100 Euro noch 90 Euro Stromkosten. Noch 10 Euro Stromkosten. Ich mache 90 Euro jedes Jahr. Das sind 110 Euro. Ich kann also diese 300 Euro über 3,5 Jahre zurückbezahlen, wenn ich mir so eine Pumpe einbaue. Und dann spare ich jedes Jahr netto, sagen wir, 100 Euro. Wenn das jetzt 10.000 Leute in Saarbrücken machen, dann habe ich 1 Million Euro mehr Kaufkraft in Saarbrücken nach 3 Jahren. Weil die Bürger das Geld mehr haben. Bei jedem Bürger ist das so wenig, dass es nicht nach Liechtenstein trägt. Mhm. Er wird es verkonsumieren. Die Kaufkraft des Systems steigt. Es ist mehr Geld im System. Das Argument, was kommt, hatte ich in Sulzbach. Ja, wenn wir Stadtwerke haben, die verkaufen den Strom. Die haben das Geld dann weniger.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja. Aber die Stadtwerke haben nur eine kleine Marge am Stromverkauf. Die haben vielleicht 2-3 Cent am Stromverkauf. Ne? Die haben ja nicht die kompletten 33 Cent, die der Bürger spart durch den Einbau. Die haben ja, die verlieren nur 2-3 Cent, weil die haben ja Einkaufskosten, ne? Die haben ganze Kosten. Und bei den Stadtwerken und Stadtwerken gibt, da sage ich, wenn ihr das vermeiden wollt, was die Bürger tun müssten, dann bietet ihr den Bürgern quasi an, dass ihr denen die Pumpe einbaut. Und dann macht ihr den so wie ein kleines Contracting. Na, die Stadtwerke Rücken tauschen überall die Pumpen aus, ne, und haben dann quasi, die Bürger haben kein Theater, kein Stress, müssen auch kein Geld aufnehmen. Und der große Vorteil ist, wenn die Stadtwerke so Pumpen 10.000 Pumpen kauft oder 1.000, kriegen die andere Preise, als wenn der Bürger eine kauft, der andere Bürger kauft noch eine. Und so. Ich weiß, dass wir auch mit der KSB zusammenarbeiten, Pumpenhersteller in Frankenthal, die auch die Pumpen herstellen. Natürlich interessant ist, wenn man in Mengen einkauft, und da könnte man das, was da an Marge, Einkaufsmarge ist, könnte man dann nutzen, um die nicht mehr stattfindenden 2-3 Cent Strommargen, die man hat, quasi zu kompensieren. Plus, dass wir in den Contracting sich noch eine kleine Marge machen können. Das heißt, man geht in die Dienstleistung des Pumpens, anstatt dass man Kilowattstunden verkauft. Das ist auch der Zug, den ja viele Stadtwerke machen. Mhm. Na, das Gleiche können sie machen. Ich habe Diskussion mit dem Gemeinde der Überherren, innovative Jungs. Ich habe gesagt, warum machen wir in Überherren keine wasserlosen Urinale? Ich durfte auch eben ihre Toilette benutzen, wassergespült. Wassergespült-Urinale bedeutet natürlich, dass sie eine minimale Menge Urin mit ganz viel frischem Trinkwasser mischen und dann eine Riesenmenge Abwasser haben, wo eigentlich nur ein klein bisschen Urin drin ist. Sie zahlen zweimal, für das Frischwasser und für das Abwasser. Für sie ist das eigentlich ökonomisch ein Desaster. Für alle, die es machen. Alle Kneipen und so ist das eigentlich für uns. Es gibt wasserlose Urinale, die könnte man einbauen, die rechnen sich beim Neubau innerhalb von einem halben Jahr. Aber wenn sie einen Umbau machen, innerhalb von 3 Jahren. Mit einem Wasserwerk. Ne? Städte verkaufen Wasser. Haben die Gemeindewerke überall auch gesagt, ja, ich glaube, wir verkaufen dann weniger Wasser. Sag ich, ja, viel weniger Wasser. Sag ich, dann geht doch hin, dann hängt ihr diese wasserlosen Urinale in die Kneipen und in die öffentlichen Gebäude und macht mit denen einen Dienstleistungsvertrag. Weil die zahlen das gleiche wie vorher ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger. Ne? Ihr müsst das Wasser nicht mehr dahin pumpen, auch nicht mehr aufbereiten. Ne? Kriegt aber Geld für das Urinal, was da hängt, ne? Und muss gar nicht mehr mit Wasser betrieben wird. Das sind diese neuen Modelle, die, wir nennen das ja Kreislaufwirtschaft, die Kreislaufwirtschaft quasi das Leben der Leute verändern, auch die Geschäftsbeziehungen verändern. Nicht mehr Rohstoffverkauf und dann möglichst viel Verkauf, um sein Haushalt zu sanieren. Nee, die Dienstleistung des Nichtnutzens wird verkauft, ne, sodass beide Seiten einen Vorteil haben, wir zum Schluss dann quasi Ressourcen einsparen. Modelle gibt es überall, auch in Deutschland, nur es ist nicht so das Benchmark. Ne? Also ich habe sehr innovative Stadtwerke, die machen das schon ganz, ganz. Weil auch ihre Politik sie dazu quasi zwingt. Ne? Wir wollen ein Stadtwerk, was unsere Politik umsetzt. Ne? Wir können nicht Energie sparen und ihr heizt die Leute zum Energieverbrauch an. Ne? Nur weil er meint, ihr könnt dann die Marge hochtreiben. Das ist ja auch ein unfaires Spiel, weil sie können nicht ein bisschen Stadtwerke Einkommen optimieren, indem sie den Bürgern Geld aus der Tasche ziehen. Ne? Die Stadtwerke sind ja für die Bürger da. Das ist die Idee der Stadtwerke gewesen, schon immer. Ne? Das ist ein Dienstleister für die Bürger und kein Ausbeuter der Bürger. Das heißt, wir müssen ein Modell finden, wie die Stadtwerke leben können, weil wir brauchen sie. Stadtwerke sind nämlich zentrale Elemente der regionalen Wertschöpfung. Also ich würde, wenn wir keine Stadtwerke vorfinden, in unseren Gemeinden gründen wir welche. Will ich nachher im Vortrag nochmal erklären, haben wir gerade zwei gegründet, um eben genau das zu machen, weil die können diese Optimierung professionell machen. Die können Geld besorgen, die haben Technik noch, die können Dienstleistungen anbieten, Contracting anbieten. Und die muss es geben. Für mich ganz, ganz wichtig. Schade, dass es im Saarland schwer ist, in dem Bereich als Kommune wirklich tätig zu sein. 100%. Das hätte ich auch unheimlich gern geändert. Bin auch dran, Gespräche zu führen, auch auf Anregung von einigen Bürgermeistern, auch aus allen Parteien, die die Möglichkeiten sehen und darunter leiden, dass es im Saarland so schwer ist, das zu machen. Und das ist so ein Aspekt, der mir als Saarländer, als geborener Saarländer sehr am Herzen liegt.
Ja, ein anderes spannendes Projekt, das Sie jetzt umgesetzt haben, das ist das Upcycling-Zentrum Neunkirchen. Hört sich ja hip an. Was können Sie uns dazu sagen? Was geht es da?
Sehr schönes Projekt. Also ich muss ehrlich sein, ich habe am Anfang auch nicht das Projekt geglaubt. Meine Leute haben das entwickelt, sich fördern lassen. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht werden. Das ist schwierig und kompliziert. Wir machen dort in der Partnerschaft Unternehmen, die uns Reststoffe geben. Reststoffe aus ihrer Produktion, Textilreste, Stoffreste, Kneten, Holzpaletten, alles, was so als Reststoff anfallen können, machen wir mit Menschen vom dritten und vierten Arbeitsmarkt. Also Leute, die sich in der Qualifizierung befinden, in der bezahlten, öffentlich geförderten Beschäftigung, machen wir neue Produkte. Die Designs kommen witzigerweise hier aus der Brücken, auch von der Hochschule für Kunst und Bildung, Kunst und Wissenschaft.
HBK, genau.
Ja, genau. Bildung und Kunst. Bildung und Kunst. Haben wir junge Studentinnen, die machen uns Designs. Es gibt auch eine schöne Webseite dazu, Upcycling-Webseite. Und das Design wird dann von diesen Menschen gebaut. Die können sich gar nicht vorstellen, was mit den Menschen passiert ist. Die wurden bisher eigentlich mehr verwaltet. Man hat sie beschäftigt, damit sie beschäftigt sind. Die Produkte waren eigentlich nicht wirklich etwas, was man verkauft hat. Zum ersten Mal in ihrem Leben kamen da zwei junge Damen und haben gesagt, ich mache mit dir einen Stuhl und den verkaufen wir. Und es wird nicht gekauft, da kommt ein Käufer oder eine Bank, schöne geschwungene Bank aus Europaletten. Und die Menschen sehen, da interessiert sich jemand für ein Produkt, was sie geschaffen haben. Sie können sich das Strahlen in den Augen nicht vorstellen. Am Anfang haben die, meine Mutter hat gar keinen Augenkontakt bekommen mit den Menschen, weil sie sich irgendwie geschämt haben, das war ihnen unangenehm. Jetzt begrüßen die mit Handschlag und umarmen sich und so. Es ist so etwas entstanden, was man eigentlich mit Geld gar nicht bezahlen kann. Wir haben also jetzt die Produktpalette immer weiter erweitert, auch immer mehr Firmen bieten uns ihre Rohstoffe an und was jetzt passiert ist, sie kaufen auch Produkte zurück, um auf Messen zu gehen und zu sagen, ja, das ist den Giveaways für Kunden, das ist mit unseren Reststoffen gemacht worden. Ne? Also so ein Marketing-Element. So Produkte stehen am Stand auf dem Kirchentag in Berlin, sie stehen im Bundeslandwirtschaftsministerium, bei uns am Campus und bringen immer die Botschaft, dass man quasi immer noch mehr machen kann und immer auch noch was besser machen kann. Und Upcycling heißt wirklich, dass wir ein besseres Produkt machen, als das, was es vorher war. Also richtig schönes Produkt. Und das war gefördert 3 Jahre lang. Jetzt sind wir in 2 Jahre über ein Forschungsprojekt, aber dann sind wir wirklich am Markt. Da wird sich zeigen, ob wir mit diesen Menschen auch am Markt arbeiten können. Das Problem ist natürlich, dass sie nicht gewohnt sind, auf Stückzahlen, auf Leistung zu arbeiten. Wir haben Kirchen als Beispiel gehabt, ne? Da mussten wir 10 Bänke liefern. Muss, weil er hat ja einen Termin. Aber das war nicht so einfach, das kommunizieren, dass die jetzt fertig sein müssen. Das sind dann so nette Anekdoten, wo man dann eben merkt, wie weit solche Menschen schon von dem Arbeitsmarkt weggedriftet sind und wie man sie vielleicht wieder zurückholen muss. Also wir haben da viel gelernt. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel für soziale Nachhaltigkeit und für ökologische Nachhaltigkeit. Die Ökonomie, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
Ja, auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ein weiteres spannendes Projekt ist ja auch der Umweltcampus in Birkenfeld, der 1996 gegründet wurde, wo Sie ja auch als Professor lehren. War ja auch in einer strukturschwachen Region vielleicht ein Leuchtturm, der sich jetzt sehr, sehr gut entwickelt hat. Wie hat denn dieser Umweltcampus zur regionalen Wertschöpfung beigetragen in Kreis Birkenfeld, Nordsaarland?
Ja, der Umweltcampus, der gestrahlt ins im ganzen Bereich Nordsaarland und Hunsrück aus. Wir haben 3000 Studenten, die konsumieren in der Region, die versorgen sich mit Essen. Nicht in der Mensa, auch sonst. Die sind unterwegs, bereichern die Kneipenszene, sind in den Sportvereinen aktiv, die sonst ja auch notleidend werden mit den demografischen Problemen. Der Campus selbst wird ja sehr innovativ versorgt. Wir sind die grünste Hochschule Deutschlands, die 6 grünste der Welt. Es gibt da so ein Ranking jedes Jahr. Wir haben ja unsere Abfälle des Landkreises in eine Biogasanlage gepackt, die Küchenabfälle, und versorgen uns wärmeseitig komplett mit diesen Abfällen und stromseitig über bilanzmäßig, weil das geht über die EG ins Netz, aber viel mehr als wir verbrauchen. Das heißt, wir haben einen Industriepark etabliert, zusammen mit der Uni. Also eine sehr schöne Entwicklung. Ich habe da keinen Anschluss, keinen Anteil dran. Ich kann es deswegen ganz begeistert erzählen. Es ist kein Eigenlob. Das wurde von anderen Leuten, von kommunalen Menschen geplant. Immer so schimpft der Kommunalpolitiker. Also es gibt wirklich Politiker kommunal, die sind richtig pfiffig, richtig engagiert und top. Und die haben das geplant, der Industriepark geplant. Das sind 2 Firmen. Die eine macht Biogas aus feuchten Abfällen, die anderen machen Strom und Wärme aus holzhaltigen Abfällen. Die beiden arbeiten zusammen und versorgen den Campus mit Wärme und geben Strom ins Netz ab. Das heißt also, das sind 2 Unternehmen, mittlerweile auch privatbetriebene Unternehmen, große Firmen machen das. Wir haben dadurch eine komplett grüne Wärmeversorgung. Uns ist der Ölpreis egal. Also als wir 2008 einen riesen Strom, also Ölpreis hatten, das hat uns überhaupt nicht, denke ich, gar nicht gemerkt. Weil wir haben die Verträge mit unserem Abfallenergieumwandler. Haben den Campus selbst mittlerweile auch komplett umgebaut. Wir haben Solarenergie, wir haben Elektromobilität, Carports, Batteriespeicher, Aktivenergiegebäude. Also wir haben sehr viele Touristen, auch kommunale Mandatsträger, auch aus dem Saarland, die kommen zu uns und schauen sich einfach mal an, wie so eine ganz nahe Zukunft aussieht. Ne? Und kriegen auch das Gefühl, das geht bei mir auch. Das ist nicht irgendeine Ökospinnerei, das Gebäude steht, da gehe ich rein, da gibt es Bewegungsmelder, da gibt es eine Erdwärmeversorgung, da kann ich mir alles anschauen, technisch alles, nichts Dramatisches, und es ist rechenbar in vielen Fällen. Und da ging ich nach Hause und denke, ja, Wende ist für mich eigentlich auch denkbar. Ne? Kannst dort und dort sofort anfangen. Und das ist sehr schön, das ist so wie ein Reality Lab, ein Reallabor. Und das nächste Wertschöpfung, dass wir quasi den ganzen Landkreis und Birkenfeld weltweit bekannt machen. Nur der Missionscampus ist auch in China bekannt. Ne? Das heißt, wir sind wirklich ein Marketing-Tool. Und jetzt mit dem neuen Nationalpark zusammen noch mehr. Ist nur der Missionsnationalpark. Ziel des Nationalparks ist es, keine fossilen Emissionen zu haben. Durch uns inkubiert quasi. Das heißt, Studenten machen Wertschöpfung, Energie macht Wertschöpfung, Tourismus macht Wertschöpfung und natürlich die 150 Professoren, die teilweise auch in der Region wohnen, die sich auch an viel am sozialen Leben beteiligen, wo wir dann quasi auch Wirkungen haben in die Kommunen hinein, ne, kommen Ideen rein, die sonst vielleicht nicht so direkt da wären. Und ich denke schon, dass, wo es am Anfang ja kritische Stimmen gab gegen den Campus und auch Kritik, ob es auch funktionieren kann, dass diese Sachen heute, denke ich, vom Tisch sind, dass keiner mehr sagen würde, diese Investition, das war ja nicht billig, war eine, die man sich leisten können muss. Ich denke, das ist eine Investition, die notwendig war.
Und Sie haben ja noch ein Institut gegründet, das auch am Campus angesiedelt ist, das IFAS-Institut. Was machen Sie da konkret?
Ja, wir haben vor 20 Jahren, also als ich das Geschenk sah, was mir der Staat gibt, so einen Campus mir vor die Füße zu legen, um mich auch Lebenszeit anzustellen, habe ich gedacht, daraus muss man eigentlich mehr machen, als sich nur anzuschauen. Habe ich das IFAS-Institut gegründet mit einigen Kollegen zusammen. Und wir haben die Idee, dass man quasi Abfälle in Energie umwandeln kann, dass man Kraft-Wärme-Kopplung, Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung machen kann, dass man aktiv Energiegebäude bauen kann, dass man Menschen wirklich CO2-neutral versorgen kann und das auch ökonomisch darstellen kann. Die Idee, die haben wir dann in die ganze Welt getragen. Wir haben in Antalya ein Recyclingzentrum geplant, was auch gebaut wurde. Wir beraten die Stadt Shanghai, wir haben ein Pekinges Lufthansa-Center gemacht, wir machen große Akkuindustrie in Südamerika. Immer mit der Idee, dass Stoffströme eigentlich immer optimiert werden können, egal wo sie heute sind. Ne? Und ich habe dabei gelernt, dass die Mikroökonomie, also wirklich das Allokieren von Geld, dabei ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und das machen wir sehr, sehr professionell und verdienen damit gerade auch sehr viel Geld. Wir sehen ein sehr profitables Institut. Wir kriegen kein Geld vom Staat. Die 8 Mitarbeiter sind komplett am Markt finanziert. 7 Millionen Euro Umsatz. Und wir machen eigentlich nur nachhaltige Projekte. Das heißt, wenn der Kunde das, die Leistung uns einkauft, dann hat er auch einen Vorteil davon. Das heißt, er macht auch ein nachhaltiges Invest, sodass wir davon ausgehen können, dass das Institut aber am Standort Wertschöpfung macht, weil wir die drittmittelstärkste Hochschule in Rheinland-Pfalz sind und wir das drittmittelstärkste Institut in Rheinland-Pfalz und eines der drittmittelstärksten in ganz Deutschland. Ininstitut gehören auch zur Hochschule, zum Landeshaushalt Rheinland-Pfalz. Aber auch unsere Kunden werden nachhaltiger, weil wir verkaufen keine fossilen Heizungen, wir planen auch keine normalen Kläranlagen. Wir planen für unsere Kunden die Vermeidung von Kläranlagen. Und dann wird es richtig spannend. Das wäre der nächste lange Vortrag. Wie vermeide ich Kläranlagen?
Ja. Wie gesagt, also es ist sehr, sehr interessant. Wir greifen ja auch als Unionsstiftung das Thema auf, werden es weiter begleiten. Und wenn man sich jetzt ein wenig mehr mit der Materie beschäftigen möchte, haben Sie da einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
Es gibt ein altes Buch von mir von 2002, Stoffstoffmanagement. Aber wenn Sie ein bisschen gedulden, ich habe ein Sabbatsemester, ein Sabbatical und habe mich verpflichtet, ein neues Buch zu schreiben. Sollte ich wirklich die Zeit bekommen und die Zeit nehmen können, wird es Ende des Jahres ein Update geben, ein neues Buch, wo eben die ganzen neuen Entwicklungen seit 2002 auch reflektiert werden wollen. Es ist wirklich super spannend. Ich sage es immer meinen Studierenden oder Kollegen aus der ganzen Welt, die zu uns kommen, das ist wie eine Droge. Wenn sie merken, dass sie im System permanent optimieren können, in ein Gebäude, eine Firma, in einen Landkreis, in einen Bauernhof und merken, was alles optimiert werden kann, dann macht das unheimlich Spaß, weil sie wirklich Dienst am Menschen machen und Dienst an der Umwelt, aber im positiven Sinne. Und ich muss auch nicht betteln um Geld, ich muss auch nicht ökovisionär sein. Ich sage einfach, du zahlst jetzt 50.000 und wenn du mir fertig bist, zahlst du 40. Und nebenbei, als Kollateralfolgen, haben wir noch ein bisschen Biodiff gemacht, Biodiversität, wir haben noch ein bisschen CO2 eingespart und vielleicht noch eine halbe Stelle irgendwo geschaffen. Das ist eigentlich die Arbeit von IFAS. Ja? Weil das Betteln für Umweltschutzprojekte, das habe ich schon vor 20 Jahren eingestellt, weil wenn ich immer nur mit den Bröseln, die die Gesellschaft mir hinwirft, um irgendwas zu reparieren, arbeiten will, dann kann ich die Gesellschaft nie nachhaltig umbauen. Ich aber schaffe, die Banker zu überzeugen, was bei vielen Sparkassen ja schon gelungen ist, mit vielen Volksbankern, auch für Investmentbanker, wo der Kollege von mir kommt von aus dem Investmentbanking, da passieren ganz faszinierende Dinge. Wenn sie mal zeigen, dass so eine Biogasanlage für Abfälle einfach für alle Leute besser ist, als die Abfälle ins Ausland zu fahren und zu vergraben und zu verbrennen und zu kompostieren, dann ist der Markt super schnell. Da müssen wir uns gar nicht mehr so kümmern als Öffentliche, weil der Markt ist für uns. Wir müssen den Markt nur noch einrahmen. Ne? Und das ist ja genau das, was wir auch versuchen, die Rahmen zu schaffen, damit der Markt machen kann.
Herr Professor Heck, vielen lieben Dank für den Podcast und ja, ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet in den Ideenfänger-Podcast. Tschüss.
Vielen Dank.
Das war der Ideenfänger-Podcast. Mehr zur Union Stiftung im Netz www.unionstiftung.de